Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Montagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Kyung-an kreuz und quer durch Korea, unter anderem darüber, dass eine bekannte Touristik-Website Seoul besonders Alleinreisenden empfiehlt. Sie hören außerdem die Sportecke, die Kinderliederecke und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir es Wahlmal. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Kommissarischer Präsident fordert Maßnahmen wegen US-Zöllen gegen Kanada, Mexiko und China. Einzelhandelsumsätze 2024 um 2,2% gesunken. Marine gründet neues Flottenkommando. Der kommissarische Präsident Choi Sang-mok hat die zuständigen Ministerien angewiesen, auf ein neues Dekret der US-Regierung zur Einführung von Zöllen zu reagieren. Mögliche Auswirkungen der Verordnung auf Südkoreas Wirtschaft und Unternehmen müssten überprüft werden, forderte Choi am Sonntag. Am Samstag hat US-Präsident Donald Trump ein Dekret unterschrieben, nachdem ab dem 4. Februar Zölle von 25% auf Produkte aus Kanada und Mexiko verhängt werden. Für Importe aus China beträgt der Zollsatz ab dem Tag 10%. Choi forderte die schnelle Verabschiedung eines Sondergesetzes zur Förderung der Halbleiterindustrie. Den Antrag hierfür hat die Regierungspartei bereits eingebracht. Das Gesetz soll Direktsubventionen für Halbleiterhersteller und Ausnahmen von der maximalen Wochenarbeitszeit von 52 Stunden ermöglichen. Trump hatte auch Zölle auf Halbleiterimporte angekündigt. Südkorea wäre davon stark betroffen, weil Halbleiter ein Exportschlager des Landes sind. Die neuen US-Zölle bereiten auch südkoreanischen Unternehmen in Kanada und Mexiko Probleme. Südkoreanische Unternehmen, die in diesen Ländern herstellen, machen sich daher zurzeit Gedanken über den Umgang mit diesem Problem. Samsung Electronics und LG Electronics betreiben in Mexiko Produktionsanlagen für Haushaltsgeräte und Fernseher. In Kanada gibt es eine gemeinsame Batteriemodulfabrik von LG Energy Solution und Stellantis. Für diese Unternehmen ist die Zollpolitik der USA daher von sehr großem Interesse. Vor allem treibt sie die Frage um, wie sie mögliche Unsicherheiten für ihr Geschäft reduzieren können. Der Konsum in Südkorea ist letztes Jahr mehr als 2% zurückgegangen. Nach Angaben des Statistikamtes am Sonntag sank der Index der Einzelhandelsumsätze ein Maß für die Konsumentwicklung gegenüber 2023 um 2,2%. Dies markiert den stärksten Rückgang seit 2003. Damals war der Index um 3,2% zurückgegangen. Die Einzelhandelsumsätze waren damit das dritte Jahr in Folge rückläufig. Zudem hat sich der Rückgang nach 0,3% im Jahr 2022 und 1,4% 2023 beschleunigt. Es ist das erste Mal seit Beginn der Erfassung entsprechender statistischer Daten im Jahr 1995, dass der Konsum 3 Jahre in Folge schrumpfte. Die südkoreanische Marine hat ihr erstes Kommando einer Einsatzflotte ins Leben gerufen. Das gaben die Seestreitkräfte am Sonntag bekannt. Das neue Flottenkommando ist eine zentrale Einheit im Rahmen des seegestützten Drei-Achsen-Systems. Auf Grundlage dieses Systems soll auf die Bedrohung durch nordkoreanische Atomwaffen und Raketen reagiert werden. Es setzt sich aus 3 Einsatzgruppen zusammen und verfügt über 10 Zerstörer, darunter 4 der Aegis-Klasse. Hinzu kommen eine Logistikeinheit und eine Stützpunkteinheit, die für den Nachschub und den Schutz von Einrichtungen an Land zuständig sind. Das neue Flottenkommando hat den Angaben zufolge kein festgelegtes Einsatzgebiet. Damit könne es auch für den Schutz von Seeverkehrswegen und die Gewässerüberwachung zuständig sein und je nach Situation eingreifen, so die Marine. Japan hat seine Zusage zur Insel Hashima weiter nicht eingehalten. Bei der Aufnahme des Kohlebergwerks mitten im Meer in die UNESCO-Welterbeliste im Jahr 2015 hatte Japan versprochen, in ausreichender Form auf von Koreanern verrichtete Zwangsarbeit zur Kolonialzeit hinzuweisen. Das Welterbekomitee veröffentlicht am 31. Januar auf seiner Website Japans Bericht zu Folgemaßnahmen zu den als Welterbe anerkannten Stätten der Meiji-Industrierevolution. Das Komitee hat im September 2023 von Japan Fortschritte verlangt. Das Gremium hatte damals per Beschluss Japan zu Gesprächen mit den betroffenen Ländern aufgefordert. Japan hatte zur Zeit der Aufnahme von 23 Industriestätten der Meiji-Zeit die Einrichtung eines Informationszentrums zum Gedenken an die Opfer zugesagt. Hintergrund waren Kontroversen wegen Zwangsarbeit von Koreanern in 7 dieser Städten. Zwar wurde ein Informationszentrum gebaut, es gibt jedoch die Kritik, dass dort keine Angaben zur Diskriminierung von Koreanern gemacht werden. Die Südkoreanische Kommission für den Schutz personenbezogener Informationen hat sich mit Fragen an die chinesische Firma DeepSeek gewandt. Wie erst am Montag bekannt wurde, hatte die staatliche Kommission am 31. Januar eine offizielle Anfrage an den Hauptsitz des Entwicklers des KI-Modells DeepSeek geschickt. Gefragt wurde, welche personenbezogenen Daten in welchem Verfahren erhoben werden. Auch wurde nach Verarbeitungs- und Speichermethoden gefragt. Die Anfrage beziehe sich auch auf den Lernprozess der KI mittels personenbezogener Daten. Das Gremium habe eine Rückmeldung noch im Februar verlangt, hieß es. Weltweit wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass personenbezogene Informationen über DeepSeek durchsickern könnten. Unternehmen und Regierungsbehörden weltweit raten dazu, KI-Dienste von DeepSeek zu sperren oder nicht darauf zuzugreifen, um mögliche Datenlecks zu vermeiden. Nordkorea hat US-Außenminister Marco Rubio dafür kritisiert, das Land als Schurkenstaat bezeichnet zu haben. Daraufhin bezeichnete Nordkorea die USA als das schlimmste Land. Es war die erste offizielle Kritik Pjöngjangs an der US-Regierung seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump. US-Außenminister Rubio habe Nordkorea vor kurzem mit der rücksichtslosen Bezeichnung Schurkenstaat beleidigt, sagte ein Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums am Sonntag in einer Stellungnahme. Nach Angaben der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA am Montag bezeichnete der Sprecher die Äußerungen Rubios als feindselig. Das Außenministerium betrachte die feindseligen Äußerungen als schwerwiegende politische Provokation und verurteile diese aufs Schärfste. Der Sprecher warnte, dass Nordkorea jegliche Provokation der USA unter keinen Umständen dulden und mit Härte darauf reagieren werde. Eine gemeinsame forensische Untersuchung zur Klärung der Ursache des Brandes in einem Flugzeug von Air Busan in der Vorwoche hat begonnen. Der Ausschuss für Flug- und Eisenbahnunfalluntersuchung des südkoreanischen Verkehrsministeriums, das französische Untersuchungsbüro für Flugunfälle und weitere Behörden begannen am Montag gegen 9.30 Uhr am Brandort ihre Untersuchung. Der Schwerpunkt liegt auf der Suche nach der Brandursache. Aufgrund der Aussagen von Passagieren und der Besatzung, dass das Feuer in einem Gepäckstauraum im hinteren Teil ausgebrochen sei, wird dieser Teil im Mittelpunkt stehen. Am 28. Januar geriet ein Passagierflugzeug der Fluggesellschaft Air Busan auf dem Flughafen Kimme in Busan in Brand, während es für den Start nach Hongkong vorbereitet wurde. Alle 176 Insassen konnten sich in Sicherheit bringen. Südkorea war letztes Jahr das viertmächtigste Land beim Musikexport gewesen. Nach Angaben des US-Analyseunternehmens Luminate am Sonntag belegte Südkorea auf der Rangliste Luminate Export Power Score 2024 den 4. Platz. Der im Januar eingeführte Export Power Score ist ein Indikator für die Bewertung der Fähigkeit einzelner Länder, Musik zu exportieren. In Betracht gezogen werden unter anderem die Ranglisten der meistgestreamten Künstler je nach Ländern sowie die Zahl der Länder, die Musik aus einem bestimmten Staat importieren. Hinter Südkorea folgte Deutschland auf Platz 5, Frankreich war auf Platz 6. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer. Und nun die Vorschau für diese Woche. Am Montag stellen wir in S2 mal die Geschichte Man Pasik-jok, die Zauberflöte, vor. Am Dienstag hören Sie in Literatur zum Hören Auszüge aus der Erzählung Kwon Sun-chan und die netten Leute von Igiho. Am Mittwoch befassen wir uns in Schritte zur Wiedervereinigung mit den UN-Resolutionen zu den Menschenrechten in Nordkorea. Am Donnerstag beleuchten wir Musik verbindet Kagok-Meister Hong Won-gi. Am Freitag bringen wir die Hörerecke und insofern so nah ein Gespräch mit dem Neurowissenschaftler und Wissenschaftskommunikator Dr. Tung Sonntag. Am Samstag und Sonntag haben wir unsere Popmusiksendung unterwegs mit Musik im Programm. Gute Unterhaltung mit den Programmen von KBS World Radio.
Und Hörer, Kangjonga heißt Sie herzlich willkommen zu Kreuzung quer durch Korea am Montag. In der heutigen Ausgabe erfahren Sie mehr darüber, dass die weltweit größte Reiseplattform TripAdvisor Seoul auf Platz 1 der besten Städte für Alleinreisende gewählt hat. Danach hören Sie die Sportmeldungen. Im dritten Teil geht es darum, dass das an Goethes Briefroman Die Leiden des jungen Werther angelehnte Musical Werther mit einer Aufführung zum 25. Jubiläum auf die Bühne zurückgekommen ist. Werther ist ein Dauerbrenner auf der koreanischen Musicalbühne. Zum Schluss hören Sie die Kinderlieder-Ecke mit Kim Hee-soo. Zeit für etwas Musik. Ihori singt City City Bang Bang.
Not a touch on what you got on me. One night.
Die weltweit größte Reiseplattform TripAdvisor hat Seoul auf Platz 1 der besten Städte für Alleinreisende gewählt. Die Stadt Seoul gab bekannt, dass TripAdvisor im Rahmen der jährlichen Traveler's Choice Best of the Best Auszeichnungen, die basierend auf den Bewertungen und Meinungen von Reisenden aus der ganzen Welt die besten Reiseziele auswählt, Seoul den ersten Platz in der Kategorie Alleinreiseziele zuerkannt hat. Die Traveler's Choice Best of the Best Auszeichnungen gehen jährlich an die besten Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Unterkünfte, die innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten von Touristen am höchsten bewertet wurden. Auf der Grundlage dieser Bewertungen wird eine Rangliste von Platz 1 bis 25 erstellt. Tatsächlich zeigt eine aktuelle Veröffentlichung der koreanischen Fremdenverkehrszentrale, dass 8 von 10 ausländischen Touristen in Südkorea individuell und nicht in einer Gruppe reisen. Die meisten Reisenden sammeln vor dem Besuch Informationen auf Internetseiten zum Thema Reisen bzw. Reisen in Korea. TripAdvisor beschreibt Seoul als einen Ort, an dem Paläste und moderne Wolkenkratzer harmonisch miteinander verschmelzen und an dem traditionelle Märkte und Einkaufszentren koexistieren, sodass man sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart erleben kann. Was vor allem ausländische Touristen beeindruckt, ist die gute Verkehrsinfrastruktur Seouls. TripAdvisor lebt Seoul für sein weltweit führendes U-Bahn-System und hebt hervor, dass die gut organisierten Linienpläne und die effiziente Betriebsführung den Stadtentdeckern das Erkunden der Stadt erleichtern. Zudem wird erwähnt, dass man auch nach Mitternacht mit den sogenannten Eulenbussen problemlos an alle Orte der Stadt gelangt. Die Reiseplattform fügt hinzu, dass das Fernbussystem ebenfalls gut ausgebaut ist, sodass Tagesausflüge in die Vororte ebenfalls sehr bequem möglich sind. Auch die Eindrücke von ausländischen Touristen, die Seoul tatsächlich besucht haben, bestätigen dies. Ein amerikanischer Tourist, der den Gyeongbokgung-Palast besuchte, sagte, es sei sein erster Besuch in Seoul gewesen und er habe viele Bedenken gehabt. Die Sehenswürdigkeiten und der öffentliche Verkehr seien aber gut auf Englisch ausgeschildert, sodass es für Ausländer sehr einfach sei, sich zurechtzufinden. Außerdem sei die Sicherheit hervorragend und er habe bis spät in die Nacht sicher die Stadt erkunden können. Das bequem zu nutzende und sichere öffentliche Verkehrssystem sowie die Möglichkeit, mit der Klimaverkehrskarte Kihu Dongin-Card unbegrenzt den öffentlichen Verkehr zu nutzen, das komfortable Taxirufsystem, Gepäcklieferung und Aufbewahrungsdienste und einfache Zahlungsmethoden, die kontinuierlich verbessert wurden, trugen ebenfalls dazu bei, dass Seoul als Reiseziel die besten Bewertungen erhielt. Darüber hinaus spielen auch die Vielfalt an Unterkunftsmöglichkeiten wie städtische Pensionen, gemeinschaftliche Unterkünfte und Hanok-Stays, die auf die Bedürfnisse von Alleinreisenden zugeschnitten sind, eine wichtige Rolle für die hohe Beliebtheit Seouls. Die im vergangenen Juli eingeführte Kihu Dongin-Card für Kurzzeitnutzung hat bis Dezember insgesamt 487.000 Aufladungen verzeichnet, wobei 75% der Aufladungen von ausländischen Touristen vorgenommen wurden. Dies zeigt, dass diese Karte zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel für Besucher geworden ist. Ein Journalist der britischen Tageszeitung The Times erwähnte in seinem Reisebericht über Südkorea, den er im vergangenen Jahr während seiner 13-tägigen Reise verfasste, die Sicherheit als das beeindruckendste Merkmal des Landes. Er betonte, dass es fast keine Straßenkriminalität gäbe, sodass sich selbst Frauen, die alleine reisen, sehr sicher fühlen können. Außerdem tragen Festivals und Events, die über das ganze Jahr verteilt stattfinden, zur hohen Anziehungskraft der Stadt bei. Besonders hervorzuheben ist das Hanfluss-Festival, das über alle 4 Jahreszeiten hinweg stattfindet und spannende Aktivitäten für jedes Alter bietet. Darüber hinaus hat das Lichterfest Seoul Winterfesta, das im vergangenen Winter von insgesamt 5,39 Millionen Menschen besucht wurde, sich als weltweit führendes Winterfestival etabliert. Trotz politischer Turbulenzen in Korea besuchten über 5,39 Millionen Besucher das Seoul Winterfesta 2024, das seit dem letzten Jahresende stattfindet. Auch internationale Medien wie Al Jazeera, Xinhua und NNE haben das Seoul Winterfest vorgestellt und es als das führende Festival beschrieben, um den sicheren und lebendigen Winter in Seoul zu erleben. Die Stadt erklärte, dass sie weiterhin internationale Veranstaltungen ausrichten und den Medizintourismus sowie andere touristische Bereiche fördern werde, um ausländischen Besuchern noch vielfältigere Erlebnisse zu ermöglichen. In der von TripAdvisor ermittelten Liste der besten Städte für Alleinreisende folgte Kathmandu nach Seoul auf dem zweiten Platz. Auf den Plätzen 3 bis 5 liegen Cusco in Peru, Bangkok in Thailand und Osaka in Japan. Hören Sie nun die Meldungen vom Sport. Mit dabei ist Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Kim Arim triumphierte beim Saisonauftakt der LPGA Tour, dem Hilton Grand Vacations Tournament of Champions, mit einem Wire-to-Wire. Das heißt, dass sie von Runde 1 bis 4 in Führung lag und kein einziges Mal im Rückstand lag. In der finalen Runde schaffte die südkoreanische Golferin 5 Unterpar bei 67 Schlägen und gewann das Turnier mit einem Gesamtscore von 20 Unterpar.
Mit 81 Putts über 3 Runden weist Kim die beste Leistung auf dem Grün auf. Sie hatte zuvor bereits beim US Women's Open 2020 und der Lotte Championship 2024 triumphieren können, zusätzlich zu 3 Siegen auf der koreanischen Tour. Kurz nach ihrem überraschenden Sieg bei den US Women's Open als Nichtmitglied hatte sie offiziell auf der LPGA Tour debütiert. Auf der KLPGA hielt sie 3 Jahre in Folge von 2018 bis 2020 den Titel der Longshot Queen. Die Weltranglistenerste Nelly Korda musste sich mit dem 2. Platz zufrieden geben.
Hier die nächste Meldung. Der südkoreanische Fußballspieler Yang Min-hyuk, der auf Leihbasis von Tottenham Hotspur zu Queen's Park Rangers gewechselt ist, bekam nur 3 Tage nach seinem Wechsel die Chance zum Debüt. Bei seiner Premiere am 30. Spieltag der EFL Championship am Sonntag gegen den FC Millwall hinterließ er einen starken Eindruck. Die EFL Championship ist die zweithöchste Spielklasse im englischen Fußball nach der Premier League.
Yang wurde in der 76. Minute eingewechselt und war 14 Minuten als rechter Flügelstürmer im Einsatz. Nur eine Minute nach seiner Einwechslung gab er von der rechten Seite einen kraftvollen Schuss aufs Tor ab. Obwohl der Ball vom gegnerischen Torwart gehalten wurde, hinterließ er damit einen starken Eindruck bei den rund 2000 mitgereisten Fans der Queen's Park Rangers. Laut der Fußballstatistikseite SofaScore verzeichnete Yang Min-hyuk einen Torschuss, 9 Ballberührungen und eine Passgenauigkeit von 100%.
Obwohl die Queen's Park Rangers mit 1:2 gegen FC Millwall verloren, erhielt Yang Min-hyuk Lob von der britischen Presse. BBC kommentierte, Yang habe als Einwechselspieler gleich für Schwung gesorgt. Er habe sein Talent als Offensivspieler erkennen lassen, das er bei Queen's Park Rangers künftig einbringen könne.
Der 18-Jährige unterschrieb im vergangenen Juli einen Vertrag bei der englischen Premier League-Mannschaft Tottenham Hotspur. Mitte Dezember schloss er sich dem Team an. Für einen Einsatz in der höchsten Spielklasse kam er aber noch nicht in Frage. Am 28. Januar wechselte er dann auf Leihbasis zu Queen's Park Rangers. Dort konnte er schon gleich auflaufen und darf nun auf weitere Einsätze hoffen.
Und dies ist die letzte Meldung für heute. Beim Flugzeugabsturz in der US-Hauptstadt Washington D.C. sind mehrere Eiskunstläufer, Trainer sowie deren Angehörige verunglückt. Auch 2 koreanischstämmige Eiskunstlauf-Nachwuchssportler waren an Bord der Unglücksmaschine.
Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap vom 30. Januar befanden sich etwa 20 Eiskunstlaufsportler und Trainer an Bord des Flugzeugs. Diese seien auf der Rückreise von einem Trainingslager gewesen, das im Rahmen der nationalen Meisterschaften in Wichita im Bundesstaat Kansas stattgefunden habe, hieß es. Darunter befanden sich auch 2 koreanischstämmige Eiskunstläufer im Teenageralter. Gina Han und ihre Mutter sowie der in die USA adoptierte 16-jährige Spencer Lane. Spencer Lane hatte noch ein Foto aus dem Flugzeug auf Instagram online gestellt, bevor die Maschine von Wichita nach Washington abgeflogen war.
Die Passagiermaschine der American Airlines war am 29. Januar gegen 20 Uhr bei ihrem Versuch, am Ronald Reagan Flughafen zu landen, mit einem Militärhubschrauber des Typs Black Hawk zusammengestoßen und in den Potomac River gestürzt. Alle 67 Insassen starben bei dem Unglück.
Die Internationale Eislaufunion ISU brachte ihr Beileid für die bei dem tragischen Flugzeugunglück ums Leben gekommenen Eiskunstläufer und Trainer zum Ausdruck. Die ISU bestätigte, dass unter den Opfern Eiskunstläufer ihre Familien, Freunde und Trainer waren und brachte tiefes Mitgefühl zum Ausdruck. Sie erklärte, dass sie eng mit der US-amerikanischen Eiskunstlaufgemeinschaft zusammenarbeiten werde und den Familien der Opfer in dieser schwierigen Zeit umfassend Unterstützung anbieten werde. ISU-Präsident Kim Jae-ol drückte ebenfalls sein tief empfundenes Beileid aus. Er spreche den Familien und Freunden aller Opfer dieses schrecklichen Unfalls sein Mitgefühl aus. Es sei unbeschreiblich traurig, ein Mitglied der Eiskunstlaufgemeinschaft zu verlieren.
Vor Beginn der ISU-Europameisterschaften in Estlands Hauptstadt Tallinn gedachten die Teilnehmer und Zuschauer der verstorbenen Eiskunstläufer mit einer Schweigeminute. Das waren für heute die Meldungen vom Sport.
Tschüss, bis nächste Woche.
Das Musical Werther ist mit einer Aufführung zum 25. Jubiläum auf die Bühne zurückgekehrt. Werther ist ein Dauerbrenner unter den Musicals, die in Korea aufgeführt wurden. Bis zum 16. März ist die Darbietung im D-Cube Art Center in Seoul zu sehen. Das Musical ist eine Adaption von Goethes Briefroman »Die Leiden des jungen Werther«. Es erzählt die Geschichte über den sensiblen jungen Mann Werther, der sich unglücklich in Charlotte verliebt, jedoch ihren Verlobten Albert heiratet. Der verzweifelte Werther nimmt sich aus Sehnsucht nach Charlotte das Leben. Werthers unerfüllte Liebe und die lyrische Melodie, mit der sie wunderschön dargestellt wird, haben das Werk über lange Zeit bei den koreanischen Zuschauern beliebt gemacht. In Südkorea entstand sogar der erste Musical-Fanclub, der Werther-Fanclub namens Pesamo. Das Werk hat seit seiner Uraufführung viele Veränderungen durchlaufen. Es wurde dynamischer und das ursprünglich fünfköpfige Kammerensemble wurde erweitert. In der diesjährigen 25. Jubiläumsvorstellung wurde insbesondere Werthers Monolog als innere Stimme noch stärker hervorgehoben. Die Darstellung von Werther, der unter einer krankhaften Liebe leidet, sowie die Bühneninszenierung mit den Sonnenblumen ziehen weiterhin die Aufmerksamkeit auf sich. Das von dem ehemaligen Schauspieler und Produzenten Shim Sang-tae geleitete Ensemble Kakkaji präsentierte im November 2000 im Doosan Art Center zum ersten Mal das Musical mit einem Drehbuch von Ko Sonung und Musik von Song Min-sun. Seitdem wurde Werther kontinuierlich aufgeführt und gehört heute zu den langjährigsten Aufführungen unter den großen Theatermusicals in Korea. Ko Sonung ist heute einer der angesehensten Dramaturgen und Regisseure. Zur Zeit der Uraufführung von Werther hat er jedoch gerade erst durch ein Preisausschreiben bei einer Zeitung als Autor debütiert. Song Min-sun gilt heute als Komponistin, die eine neue Ära in der koreanischen Musicalmusik eingeläutet hat. Zur Zeit der Premiere hatte aber auch die Expertin für klassische Musik keinerlei Erfahrung im Komponieren von Musicals. Die Entscheidung von Shim Sang-tae, beide ins Boot zu holen, erwies sich jedoch als genialer Zug. Die Premiere von Werther im Jahr 2000 erhielt großes Lob für die feine und elegante Musik, die von einem fünfköpfigen Kammerorchester, bestehend aus Klavier- und Streichinstrumenten, gespielt wurde. Besonders die repräsentativen Lieder »Eine Nacht ist 1000 Jahre« und »Ich kann mich nicht vom Fleck rühren« wurden sehr beliebt und erinnerten an deutsche Lieder. Werther wurde im folgenden Jahr für 7 Kategorien für den Korea Musical Award nominiert, konnte jedoch nur den Musikpreis gewinnen. Trotzdem bildete sich eine Fangemeinschaft, die sich Pesamo nennt. Im Jahr 2001 übernahm Ko Sanung selbst die Regie und änderte den Titel des Musicals zu »Die Leiden des jungen Werther«, während das Drehbuch und die Musik weiter verbessert wurden. Die Aufführung von 2002, in der die bekannten Schauspieler Cho Sung-woo und Om Ki-jun die Rolle des Werther im Doppelcast übernahmen, war vollständig ausverkauft und ein voller Erfolg. Dies war vor allem den leidenschaftlichen Bemühungen der Mitglieder des Fanclubs Pesamo zu verdanken, die aktiv für das Stück warben. Die Aufführung von 2003 wurde durch die Unterstützung von rund 20 Pesamo-Mitgliedern möglich, die insgesamt 300 Millionen Won spendeten, um das finanziell angeschlagene Theaterunternehmen Kakkaji zu unterstützen. Die Aufführung von 2013 markierte den Beginn der aktuellen Version des Stücks. Der Titel des Werkes wurde wieder zu Werther geändert und es wurden symbolische Darstellungen von Sonnenblumen sowie moderne, helle und farbenfrohe Kostüme eingeführt. Außerdem wurde die Musik durch ein 11- bis 14-köpfiges Kammerorchester erheblich bereichert. Seitdem wird das Stück alle 5 Jahre aufgeführt, und zwar zum 15-jährigen Jubiläum im Jahr 2015, zum 20-jährigen Jubiläum im Jahr 2020 und in diesem Jahr zum 25-jährigen Jubiläum. Werther hat sich im Laufe der Jahre zu einem Werk entwickelt, das jeder junge Musicaldarsteller mindestens einmal auf der Bühne erleben sollte.
Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Rubrik für Kinderlieder. Kimisu meldet sich am Mikrofon. Heute spiele ich Ihnen das Lied Pandal, Halbmond vor. Das Lied gilt als eines der ersten rein koreanischen Kinderlieder, die im Jahr 1924 veröffentlicht wurden. Yoon Ki-kyung hat sowohl die Melodie als auch den Text geschrieben. Der Liedtext lautet wie folgt. Auf dem weißen kleinen Boot in der Milchstraße am blauen Himmel sind ein Zimtbaum und ein Hase an Bord. Ohne Mast, ohne Ruder fährt er doch gut in das Land im Westen. Er überquert die Milchstraße und fährt ins Wolkenland. Nach dem Wolkenland, wohin wird es weitergehen? In der Ferne funkelt und leuchtet etwas. Es ist ein Morgenstern, dieser dient als Leuchtturm. Finde den Weg heraus. Sie hören nun Halbmond, geschrieben von Yoon Ki-kyung, gesungen vom KBS Kinderchor. Thank you.
Das war's in Kreuzung quer durch Korea. Mit dem Lied Her, gesungen von Black B, verabschieden wir uns für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Herzlich zu Alltagskoreanisch. Die folgende Szene aus der Liebeskomödie Discovery of Love ist unser Stoff der Woche.
No, 바람 폈어. 옛날에.
죽겠다. 내가 언제?
10년 전에.
누구랑?
나랑.
여름's Mutter Juni ist eine erfolgreiche Drehbuchautorin für Fernsehserien. Als sie in ihr Büro zurückkehrt, findet sie vor der Tür zwei alte Schuhe. Sie gehören Minsu, einem alten Freund von ihr, und das lässt sie ahnen, dass er wieder bei ihr zu Besuch sein muss. Juni wirft die dreckigen Schuhe weg und tut vor Minsu so, dass sie jemand mitgenommen hat. Minsu regt sich darüber auf, weil es das letzte Paar Schuhe war, das er von seiner verstorbenen Frau bekommen hat. Er vermisst seine Frau und jammert, dass sie die einzige Frau in seinem Leben war. Darauf erwidert überraschenderweise Juni, »No, 바람 피웠어, 옛날에.« Noch einmal, »No, 바람 피웠어, 옛날에.« Auf Deutsch, »Du warst deiner Frau fremdgegangen vor langer Zeit.« Davon ist »바람 피웠어.« Ich wiederhole, »바람 피웠어« für »Du warst fremdgegangen« unser Ausdruck der Woche, mit dem wir uns noch näher beschäftigen werden. Hören Sie sich den Dialog noch einmal im O-Ton an.
»No, 바람 폈어, 옛날에.«
죽겠다. 내가 언제?
10년 전에.
누구랑?
나랑.
민수 ist über ihre Worte einfach nur empört und bringt hervor 죽겠다. Noch einmal 죽겠다. Wortwörtlich bedeutet dieser Satz ich werde sterben, steht hier aber in etwa für das ist doch zum Totlachen. Damit drückt also Minsu seine Fassungslosigkeit aus. Soweit er sich erinnert, hat er seine Frau niemals betrogen, so dass er sie fragen muss, 내가 언제? Noch einmal, 내가 언제? Für ich wann? So erklärt Juni, 10년 전에, ich wiederhole, 10년 전에, auf Deutsch, vor 10 Jahren. Minsu ist immer noch von seiner Unschuld überzeugt und fragt ohne zu zögern weiter, 누구랑, noch einmal, 누구랑, für mit wem, im Sinne von, mit wem soll ich sie betrogen haben. Auch Juni bleibt standhaft und antwortet kühl, 나랑, ich wiederhole, 나랑, für mit mir. Hören Sie zum Schluss noch einmal in die Originalszene rein.
너 바람 폈어 옛날에
죽겠다 내가 언제
10년 전에
누구랑
나랑
Video zur Szene und alle Infos zum Nachlesen und Hören gibt es wie immer auf unserer Webseite. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
Die Zauberflöte. Manpa Shikjok, die Flöte, die alle Wogen glättet, das magische Instrument, das Frieden und Wohlstand bringt, war das Geschenk eines Drachen an König Shinmun, den Herrscher des Vereinigten Königreiches Schiller. Und wann immer die Menschen den Klang dieses Instrumentes hörten, wussten sie, nun brechen bessere Zeiten an. Die Geschichte der Zauberflöte Manpa Shikjok beginnt mit König Munmu, dem Vater König Shinmuns. König Munmu war der große Herrscher, der die drei Königreiche Koguryo, Paekje und Shilla vereinte. Shilla, von den drei Königreichen zuletzt gegründet, brachte Paekje und Koguryo zu Fall und vereinte schließlich die Halbinsel. Nach der Vereinigung des Landes sprach König Munmu: Nun bricht die Ära des vereinten Shilla-Reiches an. Meine Beamten haben harte Arbeit geleistet. Doch mache ich mir Sorgen wegen der japanischen Piraten, die die Südküste des Reiches unsicher machen und unsere Städte plündern wollen. So will ich, um unser Königreich vor den Eindringlingen zu schützen, nach meinem Tode der Drache des Ostmeeres werden und die Angreifer abwehren. Um dieses Königreich zu schützen, bin ich bereit, alles zu tun. Auf dem Weg vom Meer zu Schillers Hauptstadt Gyeongju begann er mit dem Bau eines buddhistischen Tempels. Aber der König starb, bevor der Tempel fertiggestellt war. Vor seinem Tode hinterließ König Munmu seinem Sohn, König Shinmun, folgende Worte. Wenn ich sterbe, sollst du mein Grab auf einer felsigen Insel mitten im Ostmeer errichten. Dann werde ich unser Königreich vor den japanischen Eindringlingen beschützen. König Shinmun folgte dem letzten Wunsch seines Vaters. Auf der felsigen Insel mitten im Ostmeer legte er einen Teich an und baute in diesem Teich ein Grab für seinen Vater. So steht im Samguk-Sagi, den historischen Aufzeichnungen der drei Königreiche, geschrieben: Mehrere Beamte folgten dem letzten Wunsch des Königs und hielten eine Trauerfeier auf einem großen Felsen im Ostmeer. Die Geschichte, wie sich der König in einen Drachen verwandelte, wurde an das Volk weitergegeben. Und dieser Felsen wurde fortan der Felsen des großen Königs genannt. Der Tempel, mit dessen Bau König Munmu begonnen hatte, wurde von seinem Sohn König Xinmun fertiggestellt. Er wurde Kamunsa genannt, Tempel der Dankbarkeit für den Segen. Es war eine friedliche Zeit im Reiche Schiller. Aber eines Tages kam einer der Hofbeamten zu König Xinmun und berichtete Folgendes. »Majestät, im Ostmeer treibt ein kleiner Berg auf dem Wasser.« »Was?« rief der König. »Wie kann denn ein Berg auf dem Wasser treiben?« Der König rief einen Astronomen zu sich, um zu fragen, wie so etwas möglich sei. In früheren Zeiten suchten Könige oft Rat bei Astronomen, die das Schicksal des Landes anhand der Bewegung der Sterne und Planeten vorhersagten. König Munmu ist nun zum Drachen des Ostmeeres geworden, um unser Königreich zu beschützen. Auch General Kim Yu-shin, der geholfen hat, das Land zu vereinen, blickt vom Himmel auf unser Land, sagte der Astronom. Es scheint, als wollten sie uns etwas Besonderes geben, um dem Königreich zu helfen. Was genau dies ist, vermag auch ich nicht zu sagen, aber ich weiß, dass Eure Majestät diesen kostbaren Schatz gewinnen werden, wenn ihr euch nun zum Meer begibt. Und so machte sich der König nun, wie vom Astronomen empfohlen, zur Küste auf. Wie der Beamte es beschrieben hatte, schwamm dort ein kleiner Felsen im Meer. Der König schickte seine Soldaten, damit sie auskundschafteten, was es mit dem Felsen auf sich habe. Die Soldaten bestiegen ein Boot und fuhren zum schwimmenden Felsen hinüber. Aus der Nähe konnten sie erkennen, dass der Felsen einem Schildkrötenkopf ähnelte und sich auf ihm ein Bambus befand, der in zwei Hälften gespalten war. Die Soldaten legten an dem Felsen an und begaben sich auf die schwimmende Insel. Da sahen sie, wie der gespaltene Bambus nun zu einem einzigen Stamm zusammenwuchs. Rasch fuhren die Soldaten mit dem Boot zurück, um dem König zu berichten, was sie gesehen hatten. Als der König von dem seltsamen Bambus erfuhr, der erst gespalten gewesen und dann eins geworden war, beschloss er, am nächsten Tage selbst zur schwimmenden Insel hinüberzufahren. Doch in der Nacht geschah etwas Seltsames. Himmel und Erde begannen zu beben und hernieder ging ein schreckliches Unwetter, begleitet von Blitz und Donner. Hohe Wellen schlugen an den Strand und der Sturm wollte nicht enden. Wieder fragte König Xinmun den Astronomen um Rat, um den Grund für dieses Unwetter zu erfahren. Der Astronom sagte, es scheint, dass dies mit dem eins gewordenen Bambus zusammenhängt. Wir werden nun abwarten müssen, bis das Unwetter sich gelegt hat. Doch der Sturm ließ nicht nach, nicht am nächsten und auch nicht am übernächsten Tag. Es war dunkel wie in der Nacht, der Regen prasselte herab und die Wellen wurden höher und höher. Nach 7 Tagen schließlich ließ der Sturm nach. Der Wind legte sich und sanft plätscherten die Wellen des Meeres. »So lasst uns nun aufbrechen zum schwimmenden Berg«, sprach der König. Der König und seine Männer bestiegen das Boot und fuhren hinüber zur schwimmenden Insel. Sie sahen den gespaltenen Bambus, den die Soldaten beschrieben hatten. Doch in diesem Augenblick... erschien aus den Tiefen des Meeres ein gewaltiger schwarzer Drache. Der Drache sprach zu König Xin: Dein Vater, König Munmu, ist zu einem großen Meeresdrachen geworden und General Kim Yushin zu einem Gott im Himmel. Sie haben mich gesandt, um dir einen kostbaren Schatz zu geben. Gewiss hast du den seltsam gespaltenen Bambusbaum gesehen? Dieser Bambusbaum ist ein glücksverheißendes Wesen. Nachts wächst er zu einem einzigen Stamm zusammen. Dann solltest du ihn schneiden und ein Instrument daraus bauen, eine Flöte. Der Klang dieses Instruments wird das Königreich vor den japanischen Angreifern schützen und den Menschen des Reiches Frieden und Wohlstand bringen. Daraufhin verschwand der Drache wieder im Meer. König Xin Mun wartete, bis die Nacht hereingebrochen war und der gespaltene Bambus wieder zu einem einzigen Stamm zusammengewachsen war. Dann befahl er seinen Männern, den Bambus zu schneiden und an Bord zu bringen. Und als sie die Insel verließen und zurücksegelten, sahen sie, dass der Felsen, der doch eben noch dort im Meer gewesen war, verschwunden war. Der schwarze Drache hat die Wahrheit gesagt. Es muss mein Vater gewesen sein, der uns diesen besonderen Bambus geschickt hat, sagte König Xin Mun. In seinen Palast zurückgekehrt, rief König Xin Mun den besten Flötenbauer des Landes herbei und sprach: König Munmu hat uns diesen magischen Bambus gegeben, damit das Land vor den japanischen Angreifern geschützt werde. Mach du nun aus diesem Holz das beste Instrument, das du herstellen kannst. Und der Flötenbauer tat, wie ihm geheißen. Die Flöte hatte einen klaren, zauberhaften Klang, und jeder, der ihn hörte, spürte Freude und inneren Frieden in sich. »Wie schön das klingt«, sagten die Leute, »es ist, als wären all unsere Sorgen mit einem Male verflogen.« Doch eines Tages griffen die japanischen Piraten das Königreich Chilla an. Die Menschen flohen aus ihren Häusern, um ihr Leben zu retten. Die Menschen im Lande erlitten großes Leid. Da befahl König Xin Mun, die Zauberflöte spielen zu lassen. Und etwas Wundersames geschah. Die Piraten bekamen es plötzlich mit der Angst zu tun und liefen in alle Richtungen davon. »Eure Majestät, die Piraten ergreifen die Flucht«, berichteten die Beamten dem König. »Es war mein Vater, der uns aus dem Jenseits diese Hilfe zuteilwerden ließ«, »Vater, hab Dank«, sprach der König. Und er nannte die Flöte Man Pa Shikjok, Flöte, die alle Wogen glättet. Die Flöte brachte dem Land Glück und Frieden. »Es hat nun so lange schon nicht mehr geregnet«, klagten die Bauern. »All das, was wir angebaut haben, verdorrt. Im nächsten Jahr werden wir gewiss nichts mehr zu essen haben. Was sollen wir nur tun?« »Doch hört! Was ist das für ein Klang? Es ist Man Pa Shikjok, die Zauberflöte. Dem Himmel sei Dank, wir sind gerettet.« »Seht doch nur, es beginnt zu regnen«, riefen die Bauern. Wann immer das Land in Schwierigkeiten war, half die Zauberflöte. »Schon wieder ist jemand an der Seuche gestorben. Bald wird das ganze Land davon befallen sein. Wie können wir uns nur davor schützen?« Doch hört, ist das nicht der Klang der Zauberflöte Manparashitsa? Nun wird sich alles zum Guten wenden. Die Zauberflöte vertrieb die Feinde, brachte Regen auf die trockenen Felder und heilte die Kranken. Und die Menschen im Reiche Shilla lebten lange in Glück und Frieden. So steht es geschrieben in den alten Büchern, im Samguk Yusa und im Samguk Saki.
Es war einmal Manparashitsa, die Zauberflöte, erzählt von Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an German@kbs.de.